Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo Christoph.
Hallo Veronika.
Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Orientierung. Und ich bin schon beim Beschäftigen damit jetzt drauf gekommen, dass das ein sehr großes Thema ist. Und ich bin gespannt, wohin uns die heutige Folge führen wird, womit wir schon quasi mittendrin sind.
Ja.
Aber ich habe mir ein paar Orientierungspunkte gesetzt. Mal schauen. Zu Beginn eine Frage. Ich frage dich ja immer was am Anfang.
Jo.
Und mal schauen, ob du es diesmal schon erraten hast. Ich würde dich gerne fragen, Christoph, wenn du unterwegs bist, sagen wir mit dem Auto, und du musst irgendwo hin, wo du noch nie warst, stellst du dann dein Navi ein und vertraust da blind der Stimme, die sagt, bitte jetzt rechts abbiegen, oder schaust du vorher, wo muss ich hin, und nimmst dir die Landkarte auch noch mit, oder wie gehst du davor?
Ja, das ist spannend. Ich glaube, ich bin jemand, der gerne gut orientiert ist. Und deswegen habe ich mir vorher in etwa angeguckt, wo es hingeht. Und wenn der Navi dann ungefähr diese Orte und diese Richtung anzeigt, dann vertraue ich dem Navi und dann denke ich, das wird schon gut gehen. Ich habe mal ein Seminar in der Toskana angeboten. Da kamen viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer angereist und ein paar kam relativ spät am Abend. Und dann erzählten sie, dass sie dem Navi gefolgt sind und in einen anderen Ort gefahren sind, der genauso hieß wie der, an dem unser Seminar stattfand. Und ja, das ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben.
Tatsächlich. Ja, das ist mir auch mal passiert in Brüssel. Da gab es zwei Straßen mit demselben Namen.
Ja.
Und wir mussten natürlich zu der anderen als die, wo wir gelandet waren. Eh klar, das war am anderen Ende der Stadt, logisch. Ja. Also meine Frage hat einen Grund. Ich bin nämlich auch so im Zuge der Recherche, habe ich entdeckt, dass diese innere geistige Orientierung, über die wir dann vor allem sprechen werden, sehr gut in Verbindung zu bringen ist mit dieser äußeren Orientierung. Und auch so die Frage ist, was mache ich denn dann, wenn ich mich nicht mehr auskenne? Ja, oder überhaupt, wie gehe ich es an? So wie ich schalte irgendein Navi ein oder ich frage jemanden und dann vertraue ich blind, was die Person mir sagt. Oder beschäftige ich mich intensiver mit etwas, schaue mir das größere Ganze an. Wie gehe ich an so Fragen des Lebens heran? Kann man zum Beispiel an dieser Frage schon mal vergleichen. Und ich fand auch sehr interessant zu wissen, wie auch der Körper sich Orientierung verschafft. Das geht ja über unsere Sinne. Und ein sehr komplexes Zusammenspiel mit Gehirntätigkeit. Und man merkt ja auch sehr interessant, wenn jemandem ein Sinn fehlt, also bei blinden Menschen oder Gehörlosen zum Beispiel, wie dann die anderen Sinne einspringen und dann oft großartige Leistungen verbringen, also wo Menschen dann sich auf ihr Gehör verlassen können, wie wir uns, wenn wir gleichzeitig eh sehen können, das gar nicht vorstellen können. Zum Beispiel über Echos. Die arbeiten, habe ich gelesen, so mit Schnalzlauten und können am Echo gut hören, ob sie jetzt in einer engeren Gasse sind oder einem größeren Platz. Das sind so Dinge, die wir gar nicht merken würden wahrscheinlich.
Das erinnert mich, wenn du das sagst, wenn ich nachts manchmal aufwache und ich bin viel unterwegs, das ist jetzt unlängst gerade gewesen, da gab es so zweimal eine Situation, wo ich nachts aufgewacht bin und in einem Hotel wach wurde und dann dachte, wo bist du jetzt? Also wie rum musst du aus dem Bett aussteigen?
Ja.
Und jedes Mal dann dachte ich, bin woanders als da, wo ich tatsächlich war, weil ich mehrere Stationen hatte. Das war ganz interessant, bis man dann wieder so die Wahrnehmung hat und die eigene Orientierung wieder gefunden hat. Ne?
Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Da bin ich auch nämlich falsch rum raus und habe mich festgehalten, habe was gesucht, so ein Regal, an dem ich mich sonst immer orientiere. Mhm. Und das war da nicht. Und dann bin ich draufgekommen, hoppala, ich bin ja nicht zu Hause. Ja, ja, sehr spannend. Genau, und das wichtigste Organ für unsere Orientierung ist ja unser Gleichgewichtssinn. Also mal zu wissen, wo oben und unten ist, das ist ja schon ganz was Wesentliches.
Mhm.
Das ist in unserem Innenohr, also in uns sehr tief drinnen. Auch das finde ich schon wieder ein schönes Bild für auch die andere Orientierung, ja. Also wie finde ich die in mir? Darüber werden wir noch dann sprechen. Und wenn dieses Gleichgewichtsorgan ausfällt, dann wird es echt tragisch. Also Orientierung ist ganz was Wesentliches im Leben. Das brauchen wir, um uns sicher zu fühlen. Und sicher fühlen ist die Basis, oder? Also das brauchen wir mal, um überhaupt so ins Leben zu kommen. So, denke ich, können wir uns heute auch mit dem Thema vielleicht ganz gut weiterhandeln. Also so vom Außen, von den äußeren Landschaften auch zu den inneren. Das finde ich auch ein schönes Bild. So die innere Landschaft entdecken. Eine Denkerin, die ich sehr mag, ist die Etty Hillesum. Die beschreibt das in ihren Tagebüchern so, die innere Landschaft. Jetzt habe ich schon einiges angerissen. Wir werden uns das erarbeiten. Ich habe schon gesagt, Christoph, Orientierung ist ein ganz wesentliches Thema. Was sagst du dazu als Existenzanalytiker? Welche Rolle spielt da das Orientiertsein?
Ja. Orientierung heißt ja, dass unser Leben eine Richtung hat. Dass ich weiß, wo ich bin und dass ich Kriterien, also Maße und Einschätzungen zur Verfügung habe, die mir helfen, in den Situationen meinem Leben eine Richtung zu geben, sodass es stimmt. Und ich habe so den Eindruck, es gibt da zwei große Möglichkeiten, an denen wir uns ausrichten können, was die Orientierung betrifft. Die eine Möglichkeit ist, wir schauen, wie man das macht. Also das sind so die Normen unserer Gesellschaft, die Traditionen, aus denen wir kommen, weil sie uns geprägt haben, weil sie selbstverständlich sind in unserem Umfeld, in dem wir leben. Und dann gibt es meistens im Leben vieler Menschen jedenfalls ein Innehalten und eine Frage, ob das eigentlich für mich auch wahr ist, ob ich das auch so sehe oder im Grunde doch ganz anders sehe. Und dann muss ich auf einmal diese Normen, diese Selbstverständlichkeiten nochmal neu klären. Und vielleicht kann ich das so aus meinem Leben sagen. Ich bin Jahrgang 55 und damit war ich so etwas jünger als diejenigen, die, als ich in Frankfurt wohnte, damals als Jugendlicher, die 68er Zeit geprägt haben. Also die jungen Leute, die jungen Erwachsene, die zur sogenannten 68er Zeit gehörten, das hat mich extrem geprägt, diese gesellschaftliche Strömung und Auseinandersetzung. Und zwar deshalb, weil ich empfunden habe, alles, was bis dato galt, wo man so das Gefühl hatte, so ist die Welt und wenn man Schüler ist, geht man zur Schule und dann weiß man, wie man sich verhält und dann sind Lehrerinnen und Lehrer Autoritätspersonen und man verhält sich entsprechend, lernt entsprechend und so weiter. Ich erinnere noch, wie die an unserer Schule entlang marschierten und protestierten und wie auf einmal von einem Tag auf den anderen, kann man fast sagen, nichts mehr so war wie vorher. Bis dahin, dass im Grunde auf einmal die Lehrer uns fragten, ob sie mit dem Unterricht beginnen dürfen. Und wir einen Schülerrat gegründet haben, in dem gefragt wurde, wie die Haltungen im Dritten Reich waren, die die einzelnen Lehrer und Lehrerinnen dort eingenommen hatten. Also ich will damit sagen, nichts war mehr in der Ordnung, wie ich sie bis dato kannte. Und daraus ist für mich eine ganz große Frage entstanden, nämlich wer gibt diese Ordnung eigentlich vor? Und woraus nehmen wir diese? Ja, und das ist mir später nochmal zu einer großen Frage in der Erziehung meiner Kinder geworden. Woher nehme ich das Recht, einem meiner Kinder zu sagen, nein, das darfst du nicht tun, wenn ich spüre, das Kind möchte das tun? Weil das Kind hat ein Recht, es zu tun. Ich habe nicht zwingend das Recht, es in diesem Wollen zu beschneiden. Und gleichzeitig muss ich natürlich aufpassen und Verantwortung tragen, dass nichts Gefährliches passiert und so weiter. Also ich habe dann festgestellt, all diejenigen, die so aus einer gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit gelebt haben, die einfach getan haben, was man so tat, wie man das machte, wie man das sah, die hatten es viel einfacher als ich, der plötzlich in einen Kanon an Fragen geriet und mir überlegte, woraus begründet sich eigentlich eine Position und eine Meinung.
Du hast schon gesagt, Kindererziehung, vielleicht fangen wir gleich da mal an. Zur Recherche habe ich mir überlegt, ich schaue mal so im Podcast-Bereich, was finde ich da zum Thema Orientierung? Und dann habe ich mich entschieden für einen Podcast über Erziehung, weil ich mir gedacht habe, das könnte interessant sein. Und tatsächlich fand ich sehr spannend. Da gibt es ja so diese Spannung zwischen Orientierung geben, das, was du beschrieben hast, und auch dem Wunsch nach Autonomie der Kinder. Aber die brauchen ja beides, ne? Also es braucht klare Grenzen, auch klare Vorgaben manches Mal und dann eben auch wieder dieses selber machen dürfen, selber entscheiden dürfen. Das muss man ja sehr gut ausbalancieren, weil wenn keine Orientierung da ist oder vielleicht sogar noch krasser, wenn das vielleicht sehr hin und her ist, also so Double Binds, Doppelbotschaften, dann wird es ja ganz schwierig. Da kann ja so weit gehen, oder dass sich da richtig Persönlichkeitsstörungen auch entwickeln aus so einem Verhalten, das so ganz unklar ist. Also es braucht das eine, aber es braucht auch das andere. Wie findet man diese Balance auch als Eltern?
Ja, das ist natürlich eine hochkomplexe Frage, die du stellst. Also ich würde sagen, das Kind braucht eine Orientierung, sagst du. Aber wozu? Es sind doch eigentlich zwei Dinge. Einmal, um sich in dieser Welt zurechtzufinden, also um ein Mitglied dieser Gesellschaft zu werden. Und von daher hat Orientierung maßgeblich natürlich damit zu tun, gewisse Konventionen, Regeln und so weiter kennenzulernen, die üblich sind für das Zusammenleben hier in dieser Gesellschaft in dieser Zeit. Da sich die Gesellschaften von ihrem Selbstverständnis her auch ein Stück weit ändern, ist das nicht so ganz festgelegt, sondern wir handeln das immer wieder neu aus. Aber es braucht einen Rahmen, den ich hoffentlich kenne, damit ich mich innerhalb des Geschehens gut verhalten kann. Aber das wäre für mich nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist ja, ich brauche auch eine Orientierung im Hinblick auf mich selbst und mein Wollen und die Motive meines Wollens und so weiter. Und darin brauche ich ebenfalls eine Begleitung. Und mir gefällt deshalb, was die Erziehung betrifft, der Gedanke immer sehr gut, Erziehung ist Beziehung. Das heißt, dass weniger die Norm nach meiner Überzeugung das Entscheidende ist, die Kindern dann weitergegeben wird, sondern aus der Beziehungserfahrung Kinder spüren, aber auch Erwachsene, dann, wenn sie sich einlassen, immer wieder neu sich aufeinander einlassen und sagen, was kann jetzt hier gehen, wie kann das gehen? Und der Erwachsene hat natürlich in der Erziehung eine besondere Verantwortung, weil er je nach Alter eines Kindes mehr Verantwortung noch trägt, alles in einem Rahmen im Blick haben zu müssen. Mhm. Also von daher orientiert sich für mich auch die Frage nach der Norm sehr nach dem, was dem Kind gemäß ist, was dem Kind es ermöglicht, in guter Weise in diesem gesellschaftlichen Rahmen so groß zu werden, dass es gleichzeitig sich in dem Rahmen bewegen kann und sich zum Ausdruck bringen kann, also sich nicht verliert darüber. Mhm. Also für mich gehören diese beiden Themen deshalb immer zusammen.
Ja, aber es bildet sich doch auch durch sehr einfache Dinge auch. Also es braucht ja manchmal auch bei sehr kleinen Kindern, wenn mal die Eltern nicht da sind und wer anderer aufpasst zum Beispiel, muss ich gut wissen, wer ist das? Oder diese Abläufe, die man so hat, Rituale zum Schlafen gehen, das sind ja alles so Orientierungspunkte, wie wird mein Tag verlaufen und so weiter. Mhm. Oder jemand muss vorgeben, es ist kalt, es braucht eine Jacke, aber ich darf dann vielleicht entscheiden, die gelbe oder die grüne. Mir kommt vor, das ist etwas, was uns ja, wenn es schwierige Tage sind, auch oft hilft, wenn ich weiß, es gibt so etwas, wo ich ganz klar weiß, wie geht mein Leben, wie funktioniert mein Tag, oder? Das, wenn ich mir das dann als Erwachsener selber geben kann, aber ich verbinde das jetzt so mit der Erfahrung aus der Kindheit, das kann schon ganz viel helfen, wenn was Neues daherkommt.
Naja, aber im Grunde geht's doch eigentlich um die Frage, wie lebe ich im Horizont der jeweiligen Situation verantwortungsbewusst? Und zwar so, dass ich zu einer personalen Verantwortung finde. Und ich würde sagen, die Regeln und Normen, die wir dann im Einzelfall erlernen, die haben eine Dienstfunktion, wie ich dieser Verantwortung gerecht werde. Also im Zentrum steht die Verantwortung und nicht die Regel. Ja, und die Orientierung kommt aus der Verantwortung, die ich zu tragen habe. Und deswegen ist ein ein kleines Kind, das in bestimmter Weise Dinge noch nicht in dieser Größe und Tiefe überblicken kann, wie es ein älteres Kind tun kann, in einen anderen Verantwortungsraum hineingestellt. Ja, dass ein Auto sehr schnell fahren kann und wenn man einfach aus Freude und Bewegungslust über die Straße liefe, dann würde man überfahren werden, braucht halt einen Erwachsenen, der sagt, nein, du bleibst hier stehen. Ja, und das muss er auch mit Nachdruck sagen können. Diese Räume haben unterschiedliche Größen, so möchte ich das im Bild vielleicht sagen. Und von daher, ja, kann ein Raum auch zu groß sein und uns überfordern in der Verantwortung, die wir dann in ihm zu tragen haben. Und das haben Erwachsene im Blick zu haben, dass das ein Bedingungskontext hat, der eine Angemessenheit hat. Ich möchte eigentlich damit Folgendes hauptsächlich sagen. Vielfach wird argumentiert, die Orientierung kommt aus der Norm. Und ich weiß, dass es die Normen gibt und ich glaube, sie haben eine Bedeutung. Aber die Norm, würde ich meinen, repräsentiert den Rahmen der Form, in dem Leben immer steht. Also Leben steht in einer Spannung zwischen Dynamik und Form. Und ich habe im Grunde in dieser Spannung quasi mich zu bewegen. Und das, was ich zunächst mal lerne, ist sehr stark, wie diese Formen, also wie diese Normen, typischerweise erstmal für uns sind. Und das hat einerseits einen großen entlastenden Charakter, weil ich dann das nicht immer neu miteinander oder wir hier miteinander zum Beispiel überlegen müssten. Also beispielsweise, wie begrüßen wir uns? Wie wollen wir das heute machen? Wenn das völlig offen wäre und keine Kultur hätte, wie man es so tut, dann ist das eine schwierige Frage, vor der wir in jeder neuen Begegnung immer wieder gestellt sind. Das ist natürlich riesig entlastend, wenn wir erstmal wissen, man gibt sich die Hand oder man nickt sich zu oder man sagt Hallo, je nachdem, wie die Kultur in einem bestimmten Begegnungskontext ist. Trotzdem bleibt dann immer noch die Frage für den Einzelnen, wie stimmt das heute für mich und wie will ich das letztlich dann tun? Also es geht nicht nur darum, dass die Orientierung durch die Norm automatisch gegeben ist, sondern gleichzeitig verlasse ich Normen wieder, nehme es zu mir und frage mich, inwiefern stimmt es für mich. Und diese Spannung, die ist unaufhebbar.
Okay, also ich sehe, es braucht eben wieder mal beides. Es braucht die Orientierung von außen, sagen wir eine Begrenzung, eine Regel, einen Rahmen und zugleich braucht es wieder mich dazu, der oder die einen Umgang damit findet, weil wenn nur die Regel gilt, dann wird es absolut und sehr eng und dann können wir nicht in diese Freiheit des Lebens kommen, die wir aber brauchen, damit es ein gutes Leben sein kann oder mein Leben sein kann.
Ja, das ist gut gesagt. Also dann wird im Grunde die Regel zum Prinzip. Und das Prinzip ist ja nicht mehr rückgekoppelt an die Person, sondern das ist eine Setzung. Und wenn wir jetzt vom Menschen ausgehen, dann müssen wir immer von seinem Personsein her denken. Und man kann, wie heißt das, auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Ja, die eine Seite wäre diese Normseite. Und dann, wenn die Norm sich verabsolutiert, dann wird sie zum Prinzip. Und die andere Seite ist die subjektivistische Befindlichkeit oder Sichtweise von Dingen. Und dann wird das Miteinander zur Beliebigkeit. Und beides sind, glaube ich, Pole, die uns keine Orientierung mehr geben. Und die große Frage der Orientierung ist dann, wo kommen eigentlich die Maßstäbe für die Orientierung her? Sodass ich weiß, kommt die jetzt aus der Norm oder hilft die Norm, etwas zu halten und zu in den Blick zu nehmen, was sonst möglicherweise verloren ginge. Da muss es also noch etwas hinter der Norm geben, das uns diese Orientierung gibt.
Erklär uns das doch gleich mal. Ich denke mir nämlich jetzt gerade, puh, das ist echt ein arges Thema, weil es kommt einem so logisch vor und ich glaube, wir machen das ja auch tagtäglich, dieses Ausbalancieren. Ja, allein schon, wenn wir an der Roten Kreuzung stehen, mitten in der Nacht, wo weder Mensch noch Auto zu sehen ist, ja, da gehe ich auch drüber. Aber natürlich tue ich das nicht an einer großen Kreuzung mitten unter Tags oder wenn Kinder da sind. Also diese Unterscheidung, die brauchen wir ja ständig im Alltag. Und ich behaupte jetzt mal, es gelingt uns ganz gut. Jetzt, wo wir so drüber nachdenken, denke ich mir, huh, ganz schön kompliziert.
Ja, aber das ist doch ein schönes Beispiel. Wenn du sagst, in der Nacht, wenn keiner guckt und niemand da ist, und ich niemanden gefährde, gehe ich auch einfach mal so über die Ampel. Wieso machst du denn das?
Ja, weil mein Verstand mit dabei ist und ich weiß, die Regel ist dafür da, damit nichts passiert. Und ich weiß aber, wenn niemand weit und breit da ist außer mir, dann kann tatsächlich nichts passieren. Also brauche ich diese Regel gerade, diese äußere Form von der roten Ampel nicht, weil ich das alleine jetzt entscheiden kann. Sonst hilft es uns, weil damit wir uns eben nicht gegenseitig abschießen.
Ja. Genau, und damit sagst du ja, damit das Leben der Beteiligten geschützt bleibt, zum Beispiel als Straßenteilnehmer, Straßenteilnehmerinnen, ja, ist dann das Einhalten der Regel einerseits eine Hilfe, aber wenn im Grunde keine Gefahr ist, kann ich gegebenenfalls auch mal mich gegen die Norm verhalten und habe trotzdem nichts Falsches getan, im existenziell erlebten Sinne. Ja, so, und ich glaube, so ist für mich das, was wir jetzt unter Normen besprechen, hat immer so eine Art Dienstfunktion. Du fragst ja danach, was sind das denn für Kriterien, die dahinter stehen? Ich glaube, es gibt mehrere. Eins sind zum Beispiel Werte. Das ist natürlich für uns in der Existenzanalyse ein bestimmter Terminus. Das sind nicht moralische Setzungen, die wir als Werte verstehen, sondern persönliche Erfahrungen und ja persönlich Bedeutsames, das uns zum Beispiel sinnvoll erscheint und so weiter, das wir als Wert erleben. Und diese Werte sind es, die hinter dem, was wir vielleicht in einer bestimmten Norm dann setzen oder auf der Basis einer bestimmten Regel einhalten, die ermöglichen es, dass wir miteinander diese Werte jetzt vollziehen und erleben können. Ich gebe ja viele Ausbildungen und Seminare und dann gibt es halt Anfangszeiten. Und dann gibt es in Gruppen etwas unterschiedliche Kulturen, diese Anfangszeit sehr ernst zu nehmen mit dem vereinbarten Zeitpunkt oder ein bisschen großzügig zu sein und zu sagen, wenn es eine Viertelstunde später beginnt, ist es auch nicht weiter schlimm. Wir kommen schon zu dem, was wesentlich ist. Aber das Entscheidende ist, es gibt dann immer so diese übliche Regeldebatte nach ungefähr 4 Terminen, ob man sich jetzt danach halten sollte und wann es denn begönne und so weiter und so fort. Aber wenn man das ganze Thema dann mal tiefer anschaut, dann kommt man dahin, dass man im Grunde sagt, was ist jetzt der Sinn einer solchen Setzung, dass wir um 9 Uhr anfangen? Ja, geht es um das Prinzip von 9 Uhr oder geht es um die Ermöglichung, miteinander einen Prozess hier zu erleben, Gedanken auszutauschen, etwas zu lernen, was wir, wenn wir es in die Beliebigkeit stellten, nicht miteinander hinbekämen? Weil dann kommt der eine um 5 Uhr morgens und der letzte kommt gegen 16 Uhr, weil dann seine Hauptzeit ist, wo er sagt, hier kann ich am besten. Ja, und so können wir miteinander nicht zurechtkommen und einen gemeinsamen Gruppenprozess starten. Also ich glaube, so gehören die Dinge zusammen, dass etwas Dahinterliegendes eine Bedeutung hat. Und das sind zum Beispiel gemeinsam getragene Werte und Überzeugungen, die für uns eine Bedeutung haben und die könnten wir ja miteinander besprechen.
Vielleicht nochmal zurück zu der Frage, wie sich das aber trotzdem in mir bildet, also nämlich das mit der Balance, weil ich kenne schon auch Menschen und ein Stück weit kenne ich es auch von mir, dass wenn man sehr im Außen orientiert ist, also sprich mit sich selber nicht so gut verbunden, dann kann es ja sehr schnell passieren, dass man sich zu sehr da an den Regeln orientiert, zum Beispiel, ich glaube, ein sehr gutes Beispiel wäre so religiöse Gruppen und Regelungen. Da kann man sich gut dran festhalten und dann wird es mal sehr eng. Aber auch im Kleinen vielleicht, wenn ich immer nur darauf achte, was sagen mir andere Leute über mich und wie muss ich es machen und ich schaue immer nur, wie machen die anderen und ich spüre gar nicht, wie möchte ich es eigentlich selber machen oder meine Werte nicht kenne, dann verpasst man so ein bisschen sein eigenes Leben, weil das Personsein nicht so ausgeprägt ist. Wie kommt es dazu, dass das gut ausgeglichen ist oder dass ich das gut spüren kann, auch letztlich auch Orientierung in mir selber finde?
Na, ich glaube, das hat sehr mit der Geschichte des Elternhauses zu tun, also in welcher Geschichte man selber groß geworden ist. Und dazu gehört, ob es eine Geschichte ist, ein Raum, dem Menschen zur Verfügung gestellt wurde, in dem er das, was er tut, auch für sich nochmal überprüfen kann, welche Gültigkeit das für ihn hat. oder ob der Erwartungsraum des Elternhauses beispielsweise sehr massiv ist und war, so dass im Grunde eigene Wünsche und Vorstellungen und auch Werte wenig Relevanz hatten. Also man sehr im Grunde gedrillt wurde und erzogen wurde, diesen Erwartungen nachkommen zu müssen. Und deswegen glaube ich, dass Menschen, die das erlebt haben, dass es zwar Regeln gibt, die ihnen helfen, einen Rahmen zu sehen, also wann beginnen wir mit dem Essen, wer sitzt am Tisch wo, und wenn man miteinander redet, dann lässt man sich ausreden und kommt aber auch zum Zuge, weil man achtsam ist miteinander, wie man umgeht und so weiter. Wer also das sehr erlebt, dass er in dem eigenen immer auch gut im Blick ist, ich glaube, der hat später weniger Schwierigkeiten, die offizielle Regel und das, was für ihn eigentlich gilt, in eine gute Balance zu bringen. Schwieriger ist es für diejenigen, die das nicht erlebt haben und die dann sehr im Grunde ausgerichtet wurden, das zu tun und zu leben, was man jetzt erwartet. Und dann oft über eine hohe Absetzbewegung, oft in der Pubertät und so, manchmal auch später hin, im Grunde sagt, ich muss jetzt erstmal das meine finden. Ja, und im Grunde ist ja die Kunst, ein Zusammenspiel dessen zu finden, was ist für mich gültig und wahr und richtig im Horizont des Miteinanders. Ein Kollege und Freund, mit dem ich viel auch existenzanalytisch gearbeitet habe, ist der Helmut Dorra. Und unser Buch, das wir herausgebracht haben, heißt deshalb Selbstsein und Mitsein. Und Orientierung hat quasi mit diesen beiden Elementen zu tun. Also wie habe ich mich im Blick? Ich bin aber kein isolierter Mensch, sondern stehe im Horizont mit anderen und deswegen gelingt gutes Leben nur, wenn ich beides in den Blick nehmen kann.
Weil du gerade Pubertät gesagt hast, da kommt ja auch noch was Wesentliches hinzu. Ich würde sagen, gerade auch in dieser Zeit, Vorbilder, die außerhalb in der Familie sind, oder? Also wo man so Idole vielleicht hat, denen man nacheifert. Aber das ist ja auch eine gute Art, vielleicht auch erstens mal zu lernen und sich auch vielleicht an anderen zu orientieren. Menschen, wo man sagt, ah, die machen das gut, da möchte ich das ähnlich lernen. Wie wichtig ist das? Ich glaube, das ist ja auch was bleibt, eventuell.
Ja, das weiß ich gar nicht so ganz genau, ja. Also, aber ich verstehe schon, ich glaube, Menschen können dahingehend eine Orientierung sein, indem man vielleicht schaut, wie kann man auch noch leben? Und an dem, wie sie leben und was ihnen wichtig ist, für sich zu prüfen, ist das ein Modell, das für mich auch stimmt. Also ich glaube, die Kunst, heute zu leben, besteht zutiefst darin, aus sich selbst heraus zu wissen, was man für richtig hält und für falsch hält. Und dass die Normsetzung nicht mehr diese Verbindlichkeit hat, wie sie das früher einmal hatte. Also das im Grunde, das hat Frankl schon vor fast 100 Jahren gesagt, dass er zu Recht im Grunde sagte, die traditionellen Institutionen wie Kirche, bestimmte politische Gruppierungen, gesellschaftliche Gruppierungen und so weiter, die haben diese Verbindlichkeit einer normativen Prägung nicht mehr, wie sie es über Jahrhunderte hatten. Und der Mensch ist deshalb herausgefordert, für sich selbst diese Orientierung zu finden. Und jetzt stehen wir vor der Schwierigkeit, woher nehmen wir die Bezugspunkte für diese Orientierung? Und sind das jetzt unsere Gefühle und Befindlichkeiten oder ist das so ein Gespür für das, was richtig ist und so weiter? Dieser Frage begegnen wir, glaube ich, dann.
Aber weißt du, was ich glaube? Dass das jetzt sehr ersetzt wird, also was du gesagt hast, kirchliche Gemeinschaften oder so, im Internet. Also da würde ich sagen, holen sich sehr viele Menschen Orientierung. Da ist sehr viel vorgegeben, wie man zu sein hat, wie man was machen muss, nämlich genauso wie alle anderen. Das gab es früher natürlich auch so im Jugendalter, das denke ich, aber das ist schon, das glaube ich, hat sich gesteigert, eben durch die Möglichkeiten des Internets. Und da sehe ich manchmal schon auch das, was ja immer wieder mal passiert, wenn es außen sehr frei wird, da suchen wir ja manchmal auch wieder sehr nach klaren Regeln und Strukturen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das da auch passiert und dass man sich da auch wieder so Zwängen unterwirft, die wenig mit dem eigenen zu tun haben. Wie siehst du das?
Ja, das teile ich, was du sagst. Ich glaube auch, dass jetzt müssen wir ein bisschen gucken, in welchem Lebensphase findet das statt, sodass das vielleicht Ausdruck auch einer bestimmten Suche ist, dieses eigene zu finden. Und ich meine, ich möchte es so rum sagen, der Mensch ist viel stärker auf sich selbst zurückgeworfen, es aus sich herauszufinden, als das in früheren Jahren der Fall war. Jedenfalls in unserem westlichen Denken, so wie wir hier gerade sozialisiert sind. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man darüber im Grunde in die Irre geht. Die eine Möglichkeit ist, über diese Schwierigkeit eine Antwort zu finden, geht man in die Gleichgültigkeit. Und dann sagt man, du siehst das eben so, du siehst das eben so. Und dann wollen wir uns respektvoll stehen lassen, nennen das dann Toleranz und sagen, soll halt jeder gucken, wie er es für richtig hält und dann irgendwie leben. Ja, und ich glaube, diese, ich nenne das jetzt mal Gleichgültigkeit, die darin liegt, weil man nicht mehr darum streitet, was ist jetzt richtig oder wahr und wie vergewissern wir das, ohne dass wir moralische Normen benutzen oder irgendwelche Setzungen nehmen, ja, also weil dieser Diskurs nicht mehr geführt wird, leben wir, glaube ich, in einer Gesellschaft gerade, die neu angefragt ist, diesen Diskurs zu führen. Und ich habe den Eindruck, das passiert gerade. Zum Beispiel, indem wir uns des Wertes unserer Demokratie vergewissern. Und plötzlich merken, die ist ja gar nicht so selbstverständlich. Und wir müssen für sie einstehen. Und wenn wir gleichgültig bleiben, dann gibt's andere, die übernehmen das. Also die Gleichgültigkeit wäre die eine Bewegung. Und dann gibt es eine Alternativbewegung dazu und das ist die Ideologie. Das sind alle ideologischen Gruppierungen, die wieder Setzungen machen. Und das entlastet wiederum viele Menschen, weil sie sagen, endlich gibt es ein paar, die wissen, wo es lang geht. Die verkürzen die Welt extremst, weil die Welt ist eigentlich komplex, aber sie wird auf einfache, wenige Grundtatbestände zurückgeführt und dann wird das quasi ins Ideologische überhöht. Also es werden Setzungen gemacht und wenn man dazugehört, dann hat man die richtige politische Auffassung oder auch den richtigen Glauben und so weiter und so fort, dann gehört man zur richtigen Kaste. Ja, und ich glaube, das sind die beiden großen Bewegungen, Beliebigkeit und Ideologie. Und wir müssen uns heute dazwischen bewegen, dürfen uns davon nicht verführen lassen und im Grunde verbindliche eigene Antworten finden, ohne gleichgültig oder ideologisch zu werden.
Ja, wie wir gesagt haben, ein komplexes Thema. wenn wir schon bei komplex sind, passt für mich da so mit rein, ist das Thema Missbrauch und so dependente Beziehungen, also Abhängigkeiten, ist da ein bisschen ähnlich gelagert, nur vielleicht im noch persönlicheren Raum als das, was du vorher beschrieben hast, nämlich wenn wir selber nicht so gut wissen, wer bin ich, was will ich, was sind meine Bedürfnisse und wir uns dann an so jemanden im Außen hängen, das, was du beschrieben hast, nur halt vielleicht für mich persönlicher noch, oder? Dann habe ich vielleicht so eine Person oder einen Partner, den ich mir dann suche, der immer alles vorgibt und ich kann immer sagen, ja, wir machen so, wie du magst. Und das kann ja dann sehr schnell, auch wenn das von der anderen Person vielleicht auch genutzt wird, vielleicht sogar absichtlich, dann auch in etwas überschwappen oder dann wird es vielleicht doch wieder gesellschaftlich, wenn man sich das zunutze macht und so Menschen um sich schart, die sich nicht gut kennen, die nicht gut mit sich sind. Und dann geht es in so einen Machtmissbrauch auch hinein eigentlich bei dem Thema, oder?
Genau. Und Missbrauch ist ja deshalb ein Missbrauch, weil er die Grenzen des Gegenübers nicht respektiert und das Gegenüber zu seinen Zwecken funktionalisiert. Und damit es nicht mehr um eine personale Begegnung geht, sondern um die Tatsache, dass der Mensch zum Objekt gemacht wird. Also er wird benutzt für etwas und das den eigenen Zwecken dient. Und ich glaube, wenn Menschen jetzt sehr unsicher sind, sehr verunsichert sind und sehr orientierungslos sind, dann sind sie anfällig für solche Antworten, weil die erstmal auf den ersten Blick vielleicht erscheinen, als ob man da Geborgenheit finden kann, als ob man da aufgehoben ist, als ob man gesehen wird, als ob man endlich dazugehört und so weiter. Und das sind aber alles Illusionen. Und im Grunde ist der Mensch nicht wirklich im Blick. Ich glaube, hier werden bestimmte Bedürfnisse bedient. Und dort, wo Menschen diese Bedürfnisse haben und sich ihnen gegenüber ausgeliefert empfinden, diesen eigenen Bedürfnissen gegenüber, geben sie anderen Macht in die Hand. Und diese Macht kann dann leider auch missbräuchlich genutzt werden. Hilfreich wäre es, es würden Menschen sein, die das sehen, ja, die diese gegenüber sind, die das sehen und jemanden an die Hand nehmen und helfen, diese eigene Orientierung oder den Umgang zum Beispiel mit einem Bedürfnis selbstständig zu finden. Das wäre dem Menschen gemäß.
Wenn ich merke, da habe ich ein Problem, das fällt mir schwer, eben weil ich es nicht so gelernt habe in der Kindheit, wie du es vorher beschrieben hast, oder ich eben nicht Eltern hatte, die mir diesen Raum gegeben haben, so auch mein eigenes zu finden. Wie kann ich das üben? Wie kann ich das lernen, wenn ich es überhaupt bemerke? Ich glaube ja, dass viele Menschen das nicht so bemerken und deswegen da immer tiefer reinschlittern in so Art Beziehungen, wie wir es gerade beschrieben haben, oder in so in Strömungen oder eben sich dann im Internet so sehr oder wo auch immer da so einlassen und sich so verlieren.
Du hast ja eingangs gesagt, dass das Orientiertsein immer zwei Dimensionen hat, eine Außendimension und eine Innendimension, also die Orientierung im Außen und die Orientierung im Innen. Ich glaube, die wichtigste Quelle, darauf Antworten zu finden, ist das Hören auf sich selbst und das Wahrnehmen im Hinblick auf sich selbst. Also wie geht's mir damit? Tut mir das wirklich gut? Ist das wirklich wahr, was da gerade geschieht und mit mir geschieht? Will ich das eigentlich? Und so weiter. Und dort, wo Menschen in ihren augenblicklichen Bedürfnissen so mächtig sind, glaube ich, braucht es im Grunde ein Stück Fähigkeit dazu, in einen Abstand zu kommen, um zu sagen, aber ist das, was dann jetzt hier passiert, wirklich das Richtige? Und vielleicht braucht es dann auch, oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher braucht es dann auch Menschen, die einem an dieser Stelle zur Seite stehen, Hinweise geben und dass man auf die hört. Ja.
Also das, was wir dann auch in der Therapie machen mit Klienten, diese Fragen zu stellen.
Ja, ja. Und sie eröffnen ja vielleicht erstmals im Leben eine Selbstwahrnehmung, also mir die Frage zu stellen, wie geht's mir damit eigentlich, ist möglicherweise eine Frage, die sich ein Mensch noch nie gestellt hat, sondern er hat nur gefragt, wie funktioniere ich am besten, wie kriege ich das am besten hin, um dann vielleicht festzustellen, es geht mir gar nicht gut damit oder es ist ja gar nicht meins, ist das wirklich meins? Und so weiter. Also diese Fragen, vielfältigen Fragen der Selbstwahrnehmung zu üben und zu trainieren, das scheint mir ein essentieller Ausgangspunkt zu sein.
Was gibt es denn noch für Orientierungshilfen? Du hast vorher schon erwähnt, die Werte, Wertvorstellungen. Was ist es noch, woraus wir Orientierung schöpfen?
Also was ich ja sagen möchte, und das liegt mir tatsächlich sehr am Herzen, die Frage der Orientierung zunächst mal nicht zwingend aus der moralischen Norm zu stellen, die diese widersetzt. Das ist ja dann immer eine äußere Setzung. Die Frage ist ja vielmehr, gibt es die auch aus einem inneren Bezugssystem? Und hier haben mir die existenzphilosophischen Denker sehr geholfen, Antworten zu finden auf die Frage, woraus lassen sich begründete Antworten finden, wenn man sie quasi nicht aus der Setzung her nimmt. Ja, und eine dieser Antworten, die habe ich schon genannt, das ist die Wertausrichtung, die wir in uns tragen. Das heißt, wir Menschen sind Lebewesen, denen es wertstiftend um etwas geht. Es hat eine Bedeutung für uns, weil es uns erfreut, weil es uns Sinn stiftet, weil es uns verlebendigt und so weiter. Und so könnte eine Orientierungsantwort in der Frage danach liegen, was gibt meinem Leben Sinn, was richtet mein Leben aus? Gibt übrigens einen interessanten Aspekt, der Begriff Sinn hat mit dem Wort Sinnern zu tun und das heißt eine Richtung haben. Also Sinn zu leben und sinnvoll zu leben bedeutet, dem eigenen Leben eine Richtung zu geben und damit sind wir bei Orientierung. Also Orientierung kommt aus der innerlich erlebten Sinnhaftigkeit für das, was ich tue. Und damit richtet diese Sinnhaftigkeit mein Leben aus. Das wäre für mich ein großer Punkt, der ja subjektiv zu finden ist. Weil Sinn ist ja nicht das, was die Gesellschaft setzt und sagt, das ist dann das, was sinnvoll sei, sondern ich habe es für mich in seiner Bedeutung zu finden. Das ist die Kunst da drin. Das ist das eine. Die zweite Antwort wäre zum Beispiel, wie versteht sich das, was ich tue, im Miteinander von uns Menschen? Weil wir soziale Wesen sind, weil es uns nicht nur darum geht, alleine durch diese Welt zu gehen, also so als lonesome Cowboy durch die Welt zu reiten, sondern im Grunde wir miteinander ein gelingendes Leben erleben wollen, komme ich natürlich mit dem, was ich will, immer auch auf die Frage, wie geht's dir damit? Und wo verletzt es dich? Wo nimmt es dich nicht ernst? Oder wo ermöglicht es dir auch etwas, was dir gemäß ist? Sodass ich glaube, dass auch das eine Orientierungskategorie ist. Was bedeutet das für das Zusammenleben mit anderen? Kant macht daraus diesen Kantschen Imperativ, sollst immer so dich verhalten, dass es zu einer Regel für alle werden könnte. Frankl hat das relativiert und hat gesagt, es kann aber auch etwas für mich wichtig sein, selbst wenn es ein anderer nicht gut findet und mag. Ich glaube, das ist eine andere Frage. Aber dass im Grunde immer auch das Miteinander im Blick ist, wäre für mich ein weiteres großes Kriterium für ja, ein gutes Verhalten, das mich orientiert. Und ein drittes Kriterium könnte zum Beispiel sein, dass ich sage, ja, etwas, was ich will, muss im Horizont eines Könnens stehen, eines Vermögens stehen. Und es hat quasi immer auch den anderen in seinem Eigensein, in seinem Eigenwert im Blick. Also einerseits schaue ich auf das, was für mich gut ist da drin, aber ich muss darin immer auch gucken, werde ich der Sache an sich gerecht. Und diese Spannung ist für mich eine sehr wichtige Frage in dem, was ich tue. Also habe ich mit dem, was für mich gültig ist und ich meine zu sehen, im Grunde auch den anderen gut im Blick mit dem, was er ist, wie er ist und was auch ihm gemäß ist. Ja, das ist so eine ethische Dimension. Und das wäre für mich ein weiteres Kriterium, aus dem heraus ich Antworten finden kann.
Aus dem heraus ich Antworten finden kann, da sehe ich so eine Quelle ein bisschen in mir, etwas, woraus ich schöpfe. Das Wort Intuition kommt mir da auch, so eine innere Schatzkiste irgendwie auch, aus der ich ja schöpfen kann. Weiß ich nicht, das ist gerade so ein Bild, das ich da für mich habe. Welche Rolle spielt da noch Intuition? Wird die auch mit dem Alter zum Beispiel immer, wird die besser? Kann man das so sagen? Woraus schöpft sich wieder Intuition? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so in der Fülle besprechen können, aber...
Ja, Intuition würde ich jetzt ja, das ist ja eigentlich eine Ahnung, ne? Wenn wir Intuition nennen, dann haben wir so ein Gespür, dass wir meinen, das ist richtig, den Weg sollte ich gehen und so weiter und so fort. Und ja, die Frage ist natürlich, woher kommt diese Intuition? Vielleicht auch habe ich die geschult. Oder ist sie auch verdeckt? Das könnte, weil du das Alter ansprichst, könnte ja sein, dass ich als Mensch in einer bestimmten Lebensphase so voller Ziele bin und Notwendigkeiten bin, dass ich vieles von dem, was ich auch noch bin und was mich ausmacht oder wie man auch leben könnte, dass ich es gar nicht sehe, weil ich vor lauter Lebens- oder der Notwendigkeit leben zu müssen, in einer Weise gefangen bin, dass ich mich das gar nicht frage und dass es dann im Alter vielleicht eine Entlastung gibt, das nicht mehr alles so zu müssen und dass man sich dann, wenn man noch rüstig ist und die Möglichkeiten und Voraussetzungen hat, sich plötzlich diese Frage stellen kann, ja, wie könntest du denn sonst noch leben? Was wäre denn sonst noch alles gut? Also ich glaube, es ist so eine Ahnung für das, was mich lebendig macht. was richtig ist, dann wären wir mehr beim Gewissen, bei dieser ethischen Dimension da drin. Und wenn wir mehr diese Wertdimension haben, dann würde ich mehr sagen, das, was ja auf mich wartet, weil das auch eine gute Möglichkeit ist, die ich leben könnte und die mein Leben reich macht.
Ich glaube, darüber kann man sich auch sehr lange unterhalten. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Auch der eigenen Intuition auf die Spur zu kommen, die kann man ja auch mal verwechseln, so ein bisschen mit so einem Bauchgefühl, das aber auch überdeckt sein kann, wie du gerade gesagt hast, auch von Angst zum Beispiel. Und dann werde ich von etwas geleitet, was vielleicht gar nicht so meine eigentliche Intuition ist, sondern eher etwas, was mich schützt. Und ich glaube, das zu unterscheiden, ist auch nochmal gar nicht so leicht.
Vielleicht machen wir dazu eine eigene Folge, dass wir uns nochmal so fragen, wie kann ich meinem Gespür vertrauen? Und wann führt es mich möglicherweise auch in die Irre?
Ja, also wir werden uns das überlegen, liebe Hörerinnen und Hörer, ob wir das gleich anschließen, weil das einfach sehr gut passt, vielleicht jetzt auch gleich zu diesem Orientierungsthema. Ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht total die Orientierung entrissen durch die vielen Gedanken, die es dazu gibt. Ich komme nochmal so ein bisschen zurück zum Anfang und ich finde tatsächlich hilfreich, diese Vorstellung von dem, dass ich so ausgesetzt bin. Ich denke da auch an eine Erfahrung. Ich war mal 9 Tage in der Wüste, natürlich mit einer Gruppe und einem Guide. Das war eine sehr interessante Erfahrung auch zu diesem Thema, weil da bist du nämlich nach 10 Minuten orientierungslos zwischen Sanddünen verloren, wenn du alleine bist. Und da war auch die ganz klare Order, in dem Fall Regel, dass man sich bitte eben immer nur so weit weg bewegen darf, dass man die anderen noch in Sichtweite hat. Also ist auch schön zu dem, was du jetzt auch gerade noch gesagt hast. Es gibt Regeln, an die wir uns halten können. Es gibt auch die anderen, die wir in Sichtweite halten sollten, auch in unserem Leben irgendwie. So könnte man das vielleicht vergleichen. Und dann kann ich mich da aber auch mal hinstellen und schauen, wo bin ich jetzt eigentlich und mir die Zeit nehmen und mich mal umschauen. Und ich denke, gerade die Wüste zeigt das ja eben, wenn du das erste Mal da bist, dann denkst du, das geht überhaupt nicht. Aber es gibt ja Menschen, die sich da zurechtfinden. Also es ist möglich. Das finde ich irgendwie ein ganz schönes Bild. Aber dazu braucht es eben auch die Zeit, es braucht die Erfahrung und es braucht erstmal auch Hilfe von außen, aber dann auch mich selber. Ich muss mich auch selber darauf einlassen. So wie wenn wir als Touristengruppe nur immer dem Schirm hinterherlaufen, von dem, der uns anführt, und nie selber schauen auf dem Weg, dann werden wir das nie finden. Wenn wir uns aber umschauen und mitgehen und selber uns darüber Gedanken machen und schauen, wo bin ich eigentlich, dann werden wir irgendwann auch selber den Weg finden. Ist vielleicht ein gutes Bild auch für dieses innere Orientierung finden im Leben.
Was du ja auch betonst, hat dann ja mit Wahrnehmung zu tun. Also die Wahrnehmungsfähigkeit zu schulen und innerhalb des Wahrgenommenen ein paar Eckpunkte zu finden, die eine Gültigkeit haben, sodass ich mich sicher fühle in diesem Raum. Ich glaube, darum geht es. Es geht quasi also in dem Orientiertsein auch darum, mich mit dem, was ich wahrnehme, vertraut gemacht zu haben. Und aus diesem Vertrautsein heraus die Ahnung zu haben, du sagtest eben Intuition, fragtest danach, also zu spüren, so, das ist jetzt die richtige Richtung. Und ich glaube, so ist tatsächlich auch die Sinnesschulung. Und zwar vielleicht nicht nur im Sinne der Sinne, die wir jetzt hier so als Menschen haben, sondern auch im Sinne der geistigen Überzeugungen und Haltungen. Was halte ich für richtig? Was sind das da für Werte und Überzeugungen, die ich habe, die mein Leben ausmachen und leiten? Und vielleicht nicht so sehr, wer hat Recht, sondern wie hat jemand im Hinblick auf diese Fragen, wie Leben gelingt, was für ein gelingendes Menschsein bedeutungsvoll ist und so weiter, das gut im Blick zu haben. Ich glaube, darin orientiert zu sein, das scheint mir ein wesentlicher Punkt, den nach meinem Dafürhalten noch Menschen, die ich so kenne, die ich für weise halte, wo ich gerne lese oder hinhöre, wenn sie etwas sagen und mich ansprechen lasse, was ist der Gedanke, der ihnen wichtig geworden ist, weil er ein Gewicht hat, weil er eine Bedeutung hat, das ernst zu nehmen. Und darin, glaube ich, sich auszukennen und das gewahr zu haben, das scheint mir das Wesentliche für Orientierung zu sein.
Und dann wird man auch ein, ein erwachsener, autonomer Nutzer von Navis, weil das gibt mir ja auch manchmal verschiedene Wege vor und ich muss ja nicht nur den einen Weg nehmen, sondern ich darf selbst entscheiden, welchen ich gehen möchte. Und manchmal, wenn wir links abbiegen, obwohl das Navi rechts sagt, kommen wir am Ende ja doch wieder dorthin, wo wir hinwollen. Ich darf manchmal auch selbst entscheiden und mal einen langen Weg nehmen oder mal den kürzeren, mal den schöneren oder mal mit dem Rad fahren oder zu Fuß gehen. Und das liegt alles bei mir.
Ja, schönes Bild, toll.
Gut, also dann einen guten Weg, Christoph, wohin auch immer du heute noch musst.
Ja, dir auch, Veronika. Danke für das schöne Gespräch. Und ein Thema fürs nächste Mal haben wir schon, ne?
Genau, also von mir aus können wir gerne über Intuition sprechen. Ich finde das gut, so Orientierung Teil 2.
Ja, und auch ein bisschen so dieses, wie kriegen wir da die wirkliche Richtung raus und was verführt uns, sodass wir achtsam bleiben uns gegenüber dort, wo es uns in die Irre führt.
Also wenn ihr dazu Fragen habt oder dazu was sagen möchtet, dann könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben. Ihr habt jetzt einen Monat Zeit, darüber nachzudenken. Wir auch. Christoph, kannst du unsere E-Mail-Adresse sagen?
post@fragen-des-menschseins.de post@fragen-des-menschseins.de
Vielen Dank. Also über diese E-Mail-Adresse sind wir erreichbar. Wir freuen uns über Post und Kommunikation mit euch und dann auf das nächste Monat, wo wir uns weiter Gedanken machen. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder findet, es ist hilfreich, was wir hier miteinander besprechen, dann empfehlt uns gerne weiter oder gibt uns eine gute, wie heißt es?
Empfehlung oder nennt man es Like?
Ja, genau. Bitte gerne, vielen Dank.
Jedenfalls folgen.
Genau, okay. So viel zur Orientierung. Genau, bis bald.
Okay, tschüss.
Fragen des Menschseins.